Herzlich willkommen zu Offenbart, dem bärtigsten Bibelpodcast im Web. Du bist mittendrin in unserer allerersten Folge von Offenbart und wir wollen uns kurz vorstellen. Ich bin Lukas, ich studiere in Hamburg Theologie und mit mir dabei, eine große Ehre, ist mein lieber Freund Simon aus Essen zugeschaltet.
Jo, ich studiere hier in Essen gerade praktische Theologie. Ja, es freut mich echt schön hier zu sein. Lukas, das ist ja eine Sache, die wollten wir schon lange zusammen machen und jetzt ist es soweit.
Genau, heute ist der große Tag. Wir haben schon mal eine Probefolge gemacht und Rückmeldungen eingeholt und jetzt soll's losgehen mit Offenbart, mit unserem Bibelpodcast. Simon, warum brauchst du eigentlich noch einen Bibelpodcast?
Eigentlich brauchst du es ja nicht. Aber ich habe mich so ein bisschen umgeschaut nach so Podcasts. Ich höre sehr gerne, sehr viel Podcasts. Und wenn man so ein bisschen dann in die großen zwei reingeht, das ist ja einmal, ne, ich sag jetzt mal Bibletunes und dann gibt's ja noch den Hossa Talk, dann sind die nicht schlecht. Aber ich erinnere mich da noch sehr gerne zurück an die Diskussion, die du und ich hatten, als wir noch beide in Berlin studiert haben. Die Dynamik, die fand ich immer sehr schön und ich fand es immer sehr ertragreich, mich mit dir zu unterhalten, einfach über die Bibel und über den Glauben. Und wir wollen es ja quasi auch jetzt nutzen, das einfach zusammen zu machen und wollen auch andere dann daran teilhaben lassen. Und ich bin davon überzeugt, dass es nochmal anders wird und dass es nochmal ein bisschen knalliger wird als bei den anderen Großen, die ich aber auch sehr gut finde und selbst sehr gerne höre.
Also man muss dazu vielleicht sagen, für alle, die uns beide jetzt nicht so gut kennen, Simon kommt aus Brandenburg und wenn er etwas nicht schlecht findet, dann findet er es eigentlich schon ziemlich gut. Ja, und wenn etwas knallen soll, dann ist das so ein bisschen Simons radikale Ader und so wird das wahrscheinlich auch in unserem Podcast sein, dass ich so ein bisschen die lammfrommen Positionen so rausschäle aus den Bibeltexten und Simon dann immer alles zerpflückt und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und genau, aber so haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben eine Zeit zusammen in einer WG zusammen gewohnt und einfach extrem viel davon gelernt, dass einer total radikal an Sachen rangeht und der andere so ein bisschen verhaltener und wir dadurch einfach gemerkt haben, welche Positionen, welche Sachen, die wir so denken und machen, haben wirklich Bestand und was davon ist nur so eine kurze Idee oder was davon ist vielleicht auch einfach ein bisschen, naja, sagen wir mal, zu vorsichtig gedacht. Und ich bin gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir gemeinsam Bibel lesen, Simon.
Ja, bin ich auch. Also ich bin auch schon ein bisschen hibbelig, den ganzen Tag schon drauf gefreut, dass es gleich losgeht.
Ja, ja, jetzt ist es endlich soweit.
Jetzt ist soweit, ja. Ich hab hier eine Tasse Kaffee bei mir, die mich unterstützen wird bei der ganzen Sache. Weiß nicht, ob du ein Getränk dabei hast, Lukas?
Ich habe tatsächlich auch Kaffee dabei, weil der Tag schon relativ fortgeschritten ist. Und ja, jetzt geht's richtig los. Noch ein Satz vielleicht dazu, was wir genau vorhaben. Warum lesen wir in der Bibel zusammen?
Ja, also ich glaube, was man echt so sagen kann, dass wir beide ja uns im Glauben doch sehr nahe stehen und auch beide einfach über in der Zeit in Berlin extrem zusammengewachsen sind in diesem Thema und dass wir einfach diese Zeit nutzen wollen, um das auch weiter einfach zu haben. Also einfach im Glauben zusammenzuwachsen und die Bibel eben zu lesen, weil das nun mal das wichtigste Ding ist, was wir als Christen haben. Das ist einer der wichtigsten Gegenstände, die Bibel, die uns einfach unglaublich viele Fragen oder eigentlich alle Fragen beantwortet, die wir im Leben haben können.
Und ein paar stellt, die wir uns mal stellen sollten vielleicht.
Und stellen, die wir uns stellen wollen, genau. Und ich bin sehr gespannt auf die kontroversen Momente, die wir haben werden in Zukunft.
Genau, da haben wir auch darüber diskutiert, was bringt genau so ein Podcast eigentlich. So am Anfang haben wir gedacht, so ein Podcast ermuntert zum Bibellesen. Und vielleicht erreichen wir das. Vielleicht hören aber auch einfach einige von euch da draußen überhaupt durch den Podcast mal was von diesen alten Texten. Und unser Anliegen ist es, dass das nicht nur so ein Gelaber über irgendwas Vergangenes ist, sondern wir wollen wirklich mit euch zusammen entdecken, wie lebendig die Bibel ist, wie lebendig das Wort Gottes ist. Denn wir glauben, dass Gott heute spricht, mitten in unsere Welt hinein und gerade zu dir auch sein Wort richten möchte. Und wenn wir uns drüber unterhalten, dann machen wir das immer in dem Bewusstsein. Und wir freuen uns auch darauf, wenn du dich beteiligst, wenn du Kommentare schreibst, wenn du Fragen stellst, wenn du kritisierst, wenn du findest, dass wir irgendwelche Sachen nicht richtig durchdacht haben und gesehen haben. Das Ganze soll kommunikativ sein, denn Gott ist kommunikativ, er spricht mit uns durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist und wir wollen das kommunikativ machen, Simon von Essen aus, ich von Hamburg aus, und wir wollen, dass ihr auch dabei seid von all den Orten, an denen ihr diesen Podcast hört.
Absolut.
Tja, dann lass uns in medias res gehen, lass uns loslegen. Ich bin gespannt, was unser erster Text zu bieten hat.
Ja, wir fangen mal gleich ein bisschen mit einer intensiveren Kost an, finde ich, mit dem Markus-Evangelium. Wir werden uns jetzt auch so die nächsten Wochen da durchgraben und mal schauen, wie weit wir kommen, mal schauen, wie das bei euch ankommt. Diesmal gehen wir erstmal den Abschnitt rein mit dem Johannes dem Täufer. Und zwar steht es in Markus 1, die Verse 1 bis 8. Und ich lese es jetzt mal vor aus der Luther 2017 Übersetzung. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Er predigte und sprach: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Soweit diese Stelle. Lukas, wann hast du denn das letzte Mal diese Verse dir mal genauer angesehen?
Das letzte Mal ist schon eine Weile her.
Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, als wir bei uns im Studium Neues Testament als Prüfungsfach hatten, habe ich mich nochmal mehr mit dem Markus-Evangelium auseinandergesetzt und ich fand es eigentlich im Retrospektiv sehr, sehr sperrig. Ja, weil es ist ein sehr einfach geschrieben im Deutschen, einfach geschriebenes Evangelium, das halt wenig ausschweift. Das ist eine Informationsquelle, die, wenn ich so drauf schaue, so ein bisschen Jesus auch als anstrengend erscheinen lässt. Das werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal hören. Das fand ich auch ganz, ganz lustig.
Das ist dir bestimmt sympathisch, ne?
Ich fand das ganz großartig, ja, weil das halt auch so ein bisschen den Kuschel-Jesus so ein bisschen eigentlich abschafft, wenn man den man aus der, weiß ich nicht, wie man das so nennt, Sonntagsschule und Religionsunterricht so kennenlernt.
Hattest du denn überhaupt Sonntagsschule und Religionsunterricht?
Nee, ich habe aber hier ganz viele Menschen kennengelernt, die Sonntagsschule hatten. Das ist ja quasi wie Christenlehre im Osten. Religionsunterricht hatte ich tatsächlich bis in die Sechste. Und da ist ja Jesus ja mal so ein bisschen anders gewesen. Aber heute soll es nicht um Jesus per se gehen, sondern also um Johannes den Täufer. Und da ist ja einer, den man schnell überliest. Also man liest so die erste Stelle mit dem Johannes den Täufer, aber man, glaube ich, es bleibt dann eher hängen so Jesus. Ja? Man denkt ja auch eher über Jesus nach. Und was ich aber an Johannes den Täufer ganz spannend finde, auch als ich jetzt mir nochmal das reingeschaut habe, dass es ja der erste Prophet nach einer langen Zeit ist, von dem die Bibel spricht, von dem wir überhaupt irgendeine Information bekommen haben. Da gab es ja auch zum Beispiel, also vorher gab es halt Malachi, so als letzten, und da bekommen so 400 Jahre Schweigen und plötzlich kommt wieder einer und erzählt was Neues. Und das ist auch nach einer sehr langen dramatischen Zeit über Jerusalem und Israel eine wunderbar heilsame Sache, die da passiert. Genau, weißt du, was dann passiert ist zwischendurch? Die 400 Jahre, in denen sozusagen eigentlich man von Gottes Schweigen spricht.
Aufstände.
Krieg, ja. Griechen, Babyloner, Syrer.
Makkabäer.
Spaltungen, ganz viel Elend, ganz übel. Das ist quasi eine Zeit, wo die Juden eigentlich gehofft haben, jetzt ist es mal langsam alle zu Ende und jetzt haben wir Herodes und der bringt uns alle wieder so ein bisschen in eine gerade Linie. Blöderweise war der auch nur so ein Vasallenkönig von den Römern. Aber in die Zeit kommt halt dieser Jesus rein und in diese Zeit taucht eben Johannes der Täufer auf. Und das ist ein ganz asketischer Mann gewesen. Das können wir ja, wie gesagt, auch hier aus dem Text lesen. So ein Mann, der in der Wüste gelebt hat und Heuschrecken und Honig gegessen hat und so einen Kamelgewand anhatte. Ja, muss man sich vorstellen, unfassbar raues Zeug. Also ein ganz krasser Kerl, der sehr wenig hat und damit sich sehr begnügt. Vielleicht denkt man daran, wenn jemand in der Wüste lebt und so asketisch lebt, dass es so ein Mensch ist, der Weltflucht betreibt. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also für die Juden war das damals total relevant, dass sie halt gesagt haben, krass, da geht jemand in die Wüste und der geht halt aus der Gesellschaft raus, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und reduziert sozusagen sein eigenes Leben auf ein Minimum, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und das ist so Johannes der Täufer.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass er wirklich Weltflucht betreibt, weil wenn er das machen wollte, dann wäre er ziemlich unerfolgreich damit, ja. Das ganze jüdische Land kam zu ihm heraus. Oh.
Oh, was macht ihr denn hier? Ja, das stimmt. Ja. Absolut. Aber was er halt macht, ne, ist halt, dass er kommt und sagt hier, ich predige euch jetzt, dass ihr eure Sünden bekennen sollt, dass ihr umkehren sollt zu Gott. Und dann hat er die Menschen getauft. Und weißt du, ich finde es sehr spannend. Wofür brauchst du denn eigentlich einen Boten, der vorherkommt? Ja? Hast du dir mal die Frage gestellt? Ich habe mich das gefragt. Und zwar, weil man ja schon mal sagen kann, jetzt kommt Jesus und das Gottes Sohn, ja, braucht er jetzt noch jemanden vorweg? Ja, und da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Und was man zum Beispiel sehen kann, ist dieser Johannes. Der tauft Menschen, ja, im Jordan, das ist ein Fluss auf der arabischen Halbinsel. Und der tauft die Menschen dort. Und das, man muss ja sich schon mal vorstellen, das ist für die Leute wahrscheinlich eher so eine rituelle, also wie diese rituelle Waschung gewesen, die man halt gemacht hat, wenn man halt von seinen Sünden loskommen wollte.
Ja.
Und auch da, und dann sagt er, also dann wird diese Sünde vergeben. Und rein, also so mal so rein Tempeldienst technisch, ja, so was man halt damals so gemacht hat, um so von seinen Sünden wegzukommen mit rituellen Waschungen, war das jetzt wahrscheinlich auch nicht so das große Drama. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Pharisäer sich gesagt haben, oh, das ist ja schon ein bisschen revolutionär, aber okay, ja. Aber was dann halt passiert, ne, da kommt ja, also muss man ja sich vorstellen, später kommt ja Jesus. Und der tauft die Leute ja nicht mehr, sondern der sagt ihnen ja einfach nur noch, ja, deine Sünde ist vergeben. Und da muss man sich mal Folgendes vorstellen. Diese Sünden, die waren ja so eine krasse Nummer in der Antike. Das war ja nicht sowas wie sowas moralisch-ethisches, was wir heute darunter verstehen, sondern es war tatsächlich quasi wie so ein Fluch, der auch ansteckend war. Also für die Menschen war das ja, man musste ja richtig aufpassen, dass wenn man dann sich gewaschen hat, dass diese ganzen Flüssigkeiten richtig aufgefangen werden in Bottichen und dann darf man davon nichts abbekommen. Das ist ja wie eine Krankheit. Ja? Und jetzt passiert diese Waschung im Jordan und diese Krankheit geht weg und dann sind alle glücklich. Aber dann kommt ja später der Jesus und sagt, ja, deine Sünde ist vergeben. Und dann fragen sie ihn, sag mal, wie kommst du denn da drauf? Ja, weil ich Gott bin. Das ist schon ein bisschen eine harte Keule. Also wenn einer heute zu mir kommt und sowas bringt, ne? Das ist schon heftig.
Und du wärst dann zufriedener, wenn jemand vorausgehen würde und sagen würde, du kannst die Schuld, die du in deinem Leben hast, erstmal, keine Ahnung, durch eine Spende sozusagen loswerden. Und wenn dann Simon kommt und sagt, hier, pass auf, ich vergib dir die Sünden, dann wären die Leute irgendwie cool damit, oder wie meinst du?
Naja, ich meine das ja so, das bereitet die Leute, glaube ich, ein bisschen emotional vor. Weißt du, du hast ja... Die Leute werden so ein bisschen auf das Thema der Sündenvergebung eingestimmt und dann finden ja auch Johannes alle irgendwie cool. Und da sagt halt, jetzt kommt halt noch einer und der ist halt größer. Und ich glaube, diese Vorbereitung wird wahrscheinlich dazu geführt haben, dass Jesus auch wirklich 3 Jahre Zeit hatte, ohne umgebracht zu werden. Weil die Leute nicht total überrascht davon sind, dass jetzt Jesus kommt. Was der Jesus dann gemacht hat, hat die Leute ja noch genug überrascht. Aber es braucht halt diese Vorbereitungszeit. So wie man alles immer vorbereitet, ne? Wenn ein Freund kommt zu dir nach Hause und will dir irgendeine krasse Botschaft bringen, und dann sagt man halt, setz dich hin, ja, und dann ist schon mal, jetzt gleich los.
Wie ja? Im Tatort, ja.
Richtig, und dann ist halt Johannes, ne? Der Junge sagt halt, setz dich mal hin und entspann dich kurz. Jetzt kommt Jesus. Ja? Und genau so sehe ich das halt auch mit Johannes. Und ich glaube, das ist total notwendig zu verstehen, wie der Johannes drauf ist und was so in der Zeit so passiert ist. Und dass überhaupt Jesus so einfach agieren kann. Und wir wissen ja auch alle, oder man kann es ja auch dann sehen, so einfach war es ja dann für Jesus am Ende auch nicht. Ja. Aber ohne Johannes wäre wahrscheinlich gar nichts drin gewesen.
Ah, das ist ja wieder eine heiße Spekulation.
Steile These.
Ohne Johannes hätte Jesus nichts machen können. Wer weiß. Naja. Aber das ist ja das Besondere an Gottes Plan, dass wir nicht einfach sagen können, ohne ihn wäre es nicht gegangen oder ohne ihn wäre es gegangen, weil Gott den Weg gewählt hat. Und wenn Gott einen Weg eingeschlagen hat, dann kann man schlecht rumkritisieren und sagen und deuteln und sagen, das hätte so und so auch laufen können oder nicht. Ja, Fakt ist, Gott erwählt freakige Typen. Gott erwählt einen Typ, der rumläuft wie der Letzte. Also, wer nimmt so jemanden ernst im ersten Augenblick, ne? Du hast gesagt, gut, der lebt jetzt irgendwie zurückgezogen dort und vielleicht wird er auch deswegen gerade ernst genommen, weil er wirklich so ein Gesamtprodukt ist, ja? In seinem Kamelhahn mit seinem lockeren Gürtel da. Man weiß auch nicht, was für einen Körperbau er hatte, aber das ist so ein Rüdiger Nehberg oder so. Kennst du den noch? Diesen Bäcker, der dann sich irgendwann selbstständig gemacht hat als Tropenexperte und dann allen Leuten irgendwie beigebracht hat, wie man Feuer macht im Busch oder sowas. So einer ist das. Und dann kommt, Das Schöne finde ich auch noch, die Leute kommen dann so in Scharen offensichtlich aus dem jüdischen Umland und aus Jerusalem und kommen da alle hin und was sagt denn Johannes? Kehrt um! Denk mal drüber nach.
Ja. Vielleicht wollte er doch alleine sein, ne?
Super Botschaft. Aber er hat sie noch getauft und das ist wichtig. Aber eben wichtig auch, dass es Johannes braucht, damit Jesus hinkommen kann, ne? So geht's ja.
Genau, Jesus ist ja im Folgen natürlich auch zu Johannes gekommen. Und das ist eigentlich für mich eben dieser Punkt, was kann man halt so praktisch aus der Sache lernen? Für mich persönlich ist das, mal abgesehen von der ganzen Taufthematik, die sich dahinter verbirgt, die wir auch nochmal ein andermal vielleicht viel ausführlicher besprechen können, zeigt mir das, wie notwendig es ist, dass jemand vorangeht. Dass es jemanden gibt, der den Weg ebnet. Und das ist ja auch in der heutigen Zeit auch immer wieder so. Mhm. Menschen brauchen also diese Vorbereitungszeiten, um Sachen zu verstehen, damit sie Sachen schon mal sacken lassen können, um sich zu entwickeln. Und das ist, was Gott uns auch dann zumutet. Gott macht das so. Und ich sehe dahinter wirklich sowas ganz Gnädiges, dass er jetzt sagt, okay, die Menschen, die brauchen jetzt so eine Vorbereitung, das Leben, was sie gerade führen oder aus der Zeit, aus der die kommen, ist auch für die Juden total traumatisierend. Und jetzt kommt er halt nicht gleich mit der großen Keule und dann ist alles gut, ja, sondern er sagt denen so, jetzt kommt bald jemand und dann wird es ganz toll. Und ich glaube, das ist so etwas, was man sich immer heute einfach bewusst machen muss, dass man halt nicht mit der Tür ins Haus fällt. Das ist für mich persönlich auch übrigens etwas, was ich total oft lernen musste in meinem Leben, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen.
Allerdings.
Wenn ich da in Berlin nach Hause gekommen bin und dann die Tür eingetreten habe bei dir und sagte, Alter, total krass. Und dann du jedes Mal die Frage stellst, hey, was willst du eigentlich von mir? Fang doch mal von vorne an. Ja, so eine Diskussion war immer großartig. Aber ich glaube, das ist etwas ganz Praktisches.
Ja. Aber trotzdem steht über den ganzen Text einfach mal die große Überschrift, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Oder, also das würdest du ja auch nicht erwarten, dass vielleicht wie ein guter Film anfängt. Ja, erstmal große Ankündigung von so einem heftigen Actionfilm und dann beginnt es irgendwie so im Sandkasten oder so. Naja. Also, weil auch die Überschrift, ja, dass das von Markus geschrieben ist, hat man ja erst später drüber geschrieben, als man die Evangelien halt so zu viert hatte und für jedes halt den Namen brauchte. So, und ursprünglich steht da nur als Überschrift, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann geht's aber eben nicht mit Jesus los, sondern mit Johannes.
Ja.
Und das ist auch interessant. Ich glaube, das ist auch so ein Prinzip, das im Leben immer wieder auftaucht, dass eigentlich eine ganz bestimmte Sache gerade wichtig sein sollte und dran ist und dann kommt es aber erstmal ganz anders.
Ja. Wie Weihnachten, ne? Also jetzt mal abgesehen von Jesu Geburt und so. Ich meine,
bin ich gespannt.
Geschenke kriegen. Dann muss man erst mit der Familie zusammen essen und dann geht man noch in die Kirche und dann gibt's Geschenke.
Ja, so ist es.
Absolut. Da kann man bestimmt noch viel zu sagen. Fällt dir noch was so ein, was dir so ganz doll unter den Nägeln brennt?
Naja, erstmal interessant, Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ja, damit geht das ja los. Es predigt jemand. Und für mich ist es auch immer wieder so ein Ding, wenn Leute halt irgendwie sagen, ich würde ja an Gott glauben, wenn er nur sich mal zeigen würde und mal mit mir reden würde, ne? Und dann ist da halt nur die Stimme eines Predigers. Und ich finde das total spannend, weil letztlich Gott mit Jesus auch dann klar macht, Gott wird Mensch, Gott kommt in die Welt. Aber bevor Jesus kommt, schickt er halt irgend so einen Hammel in Kamelhaar in die Welt als Prediger. Und der erzählt den Leuten, was Gott will, dass sie nämlich umkehren. Das heißt, dass sie von den Wegen, die irgendwo hinführen, umkehren auf den Weg, der zu Gott führt. Und ein Leben in dem Bewusstsein, dass Gott da ist und dass er sich an ihn freut. Und das ist die Aufgabe des Predigers. Und das ist letztlich auch immer die Aufgabe, wenn wir über die Bibel reden und über Gott, so dass Menschen auch das hören können als Gottes Wort. Also dass Gott eben auch damit spricht. So. Und wenn jemand fragt, Gott hat noch nie zu mir gesprochen, warum tut er das nicht, dann ist es vielleicht gerade in dem Moment, in dem er es tut. Wenn man es hört, wenn man merkt, dass der Mensch, der da predigt in der Wüste, an dem unwahrscheinlichsten Ort, von Gott gesandt ist, um das auszusprechen. Und zwar genau an den Menschen, der da kommt.
Soll ich mir darunter dann so einen Typen auf einem Marktplatz vorstellen, der auf einer Holzkiste steht und sagt, kehrt um!
Herzlichen Dank, Simon. Genau das. Ja. Das ist ja unsere klassische Situation. Aber sag mal, bei dir war das doch so ähnlich, oder? Du hast doch auch gedacht, Mensch Gott, jetzt sprich mal zu mir, sonst bringt die ganze Sache mit dem Glauben nichts.
Ja, und das begann im volltrunkenen Zustand, tut mir leid, ja, aber so war's. Im volltrunkenen Zustand in einem Pub, wo mir dann ein Bekannter erzählt hat, dass er Jesus kennt und dass der lebt. Ja, fand ich ziemlich bekloppt, die Idee.
Ja.
Aber ja, aber so fing das an, das stimmt. Und es war wirklich eine unwahrscheinliche Situation, ne? Man geht ja nicht jeden Abend in einen Pub und dann kommt einer und erzählt einen von Jesus.
Ja, und der Pub ist wirklich die Wüste. Wurdest du auch gleich getauft?
Direkt im Bier. Kindestaufe. Nein, so ist nicht.
Das hat noch ein bisschen eine Weile gedauert.
Ja, das ist richtig. Aber Lukas, sag mal, wie ist es denn bei dir? Also, was ist denn dein unwahrscheinlicher Fall gewesen? Wir haben ja schon gesagt, der Irre auf der Kiste, auf dem Marktplatz, der kann es schon sein, vermutlich, und kann auch die Situation im Pub sein. Aber wie war denn deine Situation? Gab es bei dir überhaupt so eine ganz krass einschneidende Situation, wo du halt gemerkt hast, jetzt muss ich umkehren? So eine unwahrscheinliche Situation?
Nee, ich glaube, also auf unwahrscheinliche Situationen kommt sowieso nicht an, ne? Genauso wie Leute darauf warten, dass irgendwie das große Happening passiert, ja, und die Kometen vom Himmel rasen und in dieser riesigen Wolke aus Staub Gott zu ihnen spricht und sagt, da bin ich. Genauso wenig ist, glaube ich, die Erwartung gerechtfertigt, dass Gott immer irgendwie einen in besonderen Situationen, in Lebensgefahr oder völlig ungewöhnlich besoffen in der Kneipe oder sowas, irgendwie den ersten Schritt ebnet, ein bisschen fehlgeleitet. Und weiß nicht, bei mir ist das so schrittweise geschehen. Ne? Ich habe irgendwann mal Konfirmandenunterricht mitgemacht, wenn man das so macht, und hab da aber ganz gute Sachen gehört. Der war halt nicht arschlangweilig, sondern ziemlich gut gemacht. Und fand das erstmal alles einfach rein moralisch erstmal schon in Ordnung, so was da gesagt wurde, liebe deinen Nächsten, ist ja nicht die schlechteste Botschaft. Und danach habe ich einfach viel weitergemacht in der Gemeinde, bin da ein bisschen hängen geblieben und habe selber mitgearbeitet, und in dieser Zeit sind mir immer wieder so Momente gekommen, in denen ich sozusagen umgekehrt bin, ne, und halt auch nicht so im Umkehr, ich weiß nicht, was man da so denkt, aber für mich klang der Begriff immer so nach so einer Riesenlebensentscheidung oder so, oder nach Selbstkasteiung, dass man jetzt gegen seinen eigenen Willen irgendwo anders hin muss und was sein Leben irgendwie, keine Ahnung, ab sofort im Senegal verbringt und Leuten von Jesus erzählt oder so. Und aber so eine Umkehr heißt ja einfach, sich auf den Weg machen und sich besinnen, Gott ist woanders, als ich vielleicht gerade hin unterwegs war. Ich habe mich gerade von anderen Idealen leiten lassen, und Gott ist aber lebendig, und er hat seine Augen auf mich gerichtet, dann kann ich meine Augen auch auf ihn richten und den Weg gehen und gucken, dass ich die Schritte im Leben, die ich tue, irgendwie auch in diesem Bewusstsein tue und auch in diese Richtung gehe, sage ich mal. Und solche kleinen Umkehrmomente habe ich immer wieder erlebt, ne? Manchmal berührender und manchmal im Kleinen, manchmal ja fast kaum merklich so.
Das heißt eigentlich, du brauchst es, also bist so ein bewusster Typ, also der halt sehr bewusst sah, so Dinge um sich rum wahrnimmt und bewusste Entscheidungen getroffen hat.
Bist du eher so ein bewusstloser Typ? Oder
was? Nein, aber ich glaube, dass, also das ist, wie sich das so anhört, so sagt es ja auch mal wieder, dieses Bewusstsein. Also es geht schon nicht ohne Nachdenken und ohne sich ein bisschen über sich selber sinnieren und über Gott nachdenken.
Ja, ich glaube ja, das ist eines der verbreitetsten Irrtümer, dass Glaube nichts mit Verstehen zu tun, mit Verstand zu tun hat und einfach nur so ein Gefühl ist. So halte ich für großen Quatsch. Ich glaube, dass gleichzeitig viele Leute unterschätzen, wie wichtig Fühlen und Gefühl ist, wenn es um Glauben geht. Ja, also diese ganzen rein technischen, logischen Predigten und so, die gehen manchmal daran vorbei und gleichzeitig aber muss ich auch über die Dinge nachdenken. Ich meine, wir studieren beide auch deswegen Theologie, weil wir darüber nachdenken, ja, und nicht nur fühlen wollen, dass sich das irgendwie just right anfühlt oder sowas. Glaube hat auch was mit Fakten zu tun und hat auch was damit zu tun, dass man sich kritisch auseinandersetzt mit dem, was was wahrscheinlich ist, was unwahrscheinlich ist, und dass man auch ein bisschen sagen kann, ob man etwas für glaubwürdig hält oder nicht. Und ich finde, das geht immer miteinander, ja, also das Bewusstsein von Gottes Wirklichkeit und auch, dass man sich geliebt fühlen kann, aber halt auch, dass man auch weiß, dass man das auch glauben kann. Und das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen in unserer Zeit, dass wir das verlernt haben, unsere Weltsicht und unseren Glauben miteinander in Kontakt zu bringen. Und da hört es einfach auf.
Ja, also für mich, also für mir fällt es tatsächlich noch sehr leicht, in die andere Richtung reinzudenken, ne? Also ich war ja nicht immer gläubig und so, und ich habe gute Gründe gehabt, warum ich es nicht war. Und ich glaube, der klassischste Grund ist, ich glaube nicht an Gott, weil ich Gott nicht sehen kann. Und dann habe ich später einfach diese Erfahrung gemacht, eine sehr krasse. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, auf die man sich halt entweder einlässt oder nicht. Und ich werf das Leuten nicht mal vor, wenn sie sich nicht darauf einlassen können, weil es ist irgendwie krass. Es ist irgendwie auch over the top. Und es ist ein Prozess, den man in sich anstößt und zulässt den man echt jongliert. Und irgendwann begegnet man entweder Gott oder nicht. Und ich kenne auch Leute, die da schon seit Jahren suchen. Ich war da, glaube ich, ein Rekordfall von irgendwie ein paar Monaten. aber auch bei mir war es so, das war eine Suche, die ich ja nicht die ganze Zeit gemacht habe. Ne? Also habe ja nicht 6 Monate lang den ganzen Tag darüber gesonnen, bis dann der Durchbruch war, sondern das war einfach immer wieder Thema für mich. Und da waren dann halt Leute, die auch mit mir darüber gesprochen haben und so ein bisschen ihre Gedanken dazu geäußert haben. Und es ist gut zu hören, auch dass halt glaubende Menschen auch immer wieder so Krise haben und nicht genau, also nicht sich sicher sind. Und weil Glaube ist tatsächlich auch eine Entscheidung, so wie eine Ehe eine Entscheidung ist, die dann zu, wo man sich einfach hinsetzt und sagt, ich mach das. Und man macht dann aber immer wieder die großartige Erfahrung, dass eine Ehe tatsächlich real ist, weil man sie halt lebt. Und so ist halt auch der Glaube. Er kann auch einfach deswegen schon real sein, weil man ihn lebt und weil das halt einen Einfluss auf das eigene Leben hat. Und dann offenbart sich tatsächlich Gottes Wahrheit. Ja, und Gottes Wahrheit ist in der Reaktion auf den Glauben. Es geht halt mitten in die Hand, also Hand in Hand. Es geht nicht ohne dem eigenen Dazutun. Es passiert einfach nicht so.
Ja, das ist ja, deswegen ist die Ehe auch ein gutes Bild für Glauben und wird in der Bibel immer wieder auch als Bild gebracht, weil es letztlich darauf basiert, dass zwei Partner aufeinander eingehen und sich füreinander entscheiden und aber auch immer mal wieder fragen, was ist eigentlich los bei dir? Ja. Und so diese Beziehung, diesen Bund auch so in der Wirklichkeit real werden lassen und nicht nur als so eine Eheurkunde im Schrank bringt dir nichts für deine Beziehung, wenn du diese Beziehung nicht lebst. Ja. Und diese Beziehung hier bei uns im Markus-Evangelium startet eben gerade in der Wüste am Ort, ja, wo es karg ist, wo vieles fehlt, und da schenkt Gott den Menschen Umkehr. Und Johannes tauft mit Wasser, aber damit endet es nicht, sondern er kündet Jesus an, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und was es damit auf sich hat, denke ich, werden wir nächste Woche näher betrachten, wenn es darum geht, wie Jesus getauft worden ist.
Genau. Ich kann dazu nichts weiter zu sagen als wunderschön. Absolut, so machen wir das.
Das war doch wunderschön. Gut, Simon, dann danke ich dir herzlich. Das war sehr cool, mit dir zu sprechen, einen kleinen Ausflug auch zu machen in das eigene Leben. Denn darum geht es uns ja auch, dass wir nicht nur über den Text reden, irgendwo in der Ferne, sondern dass wir über den Text und seine Bedeutung für unser Leben sprechen. Und das war der Start mit dem Markus-Evangelium. Wir werden noch wesentlich tiefer einsteigen können und sind gespannt auf das, was du auch dazu beitragen möchtest, was du vielleicht in die Kommentare schreibst, was du an Fragen hast und wozu du vielleicht mehr hören möchtest. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest. Bei Offenbart bleib bärtig.